So lasst uns diesen Morgen mit Gebet beginnen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Du sammelst uns unter deinem Wort, du sprichst zu uns, du selbst, du für uns. Dafür danken wir dir. Hilf uns, dass wir uns immer neu von dir unserer Schuld überführen lassen. Dass wir uns nicht wehren, wenn wir von dir in deinem Wort erfahren, der Weg, den du gehst, der ist falsch, sondern dass wir uns mit Reue zu dir zurückrufen lassen. Dass wir Freude bekommen, wenn wir uns bewusst machen, es liegt nicht an uns, sondern es liegt an dem Heil, das du uns schenkst, dass wir das ewige Ziel erreichen. Herr Jesus Christus, stärke du unseren Glauben und unser Vertrauen zu dir. Und hilf, dass wir in deiner Kirche wirken können nach deinem Willen. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe einige Zettel ausgegeben oder ausgeben lassen, die für meinen Vortrag von Bedeutung sind. Und auf dem ersten gleich, da finden Sie einen Text von mir. Das ist ein Auszug aus einem Brief. Ich habe diesen Brief vor 3 Jahren an einen angefochtenen Freund und Amtsbruder geschrieben. Und da habe ich zum ersten Mal für mich versucht zu klären, was heißt eigentlich die Nachfolge Christi in unserer Zeit für uns heute. Vielleicht sind Sie mit den Antworten, die ich in dem Text gebe und versuche, nicht wirklich vollständig einverstanden. Es sind Gedanken auf dem Weg und das ist für mich ganz wichtig. Gedanken auf dem Weg, Gedanken hin zu einer Klärung und Gedanken, die ganz stark ausgehen von unserer kirchlichen und gesellschaftlichen Lage in der Gegenwart. Wenn wir heute als bewusste Jünger und Nachfolger Christi leben wollen und glauben wollen, dann verlangt das von uns ein hohes Maß an Widerständigkeit, an Widerstand gegen die kirchlichen Verkündigungen, die vielfach üblich sind, an Widerstand auch gegen das, was gesellschaftlich und vor allen Dingen medial vermittelt wird. Und ich habe mir bei meinem Nachdenken ja eine Materialsammlung angelegt, aus dem kirchlichen und gesellschaftlichen Widerstand im Dritten Reich. Nicht, dass wir auch nur im Entferntesten unsere Lage heute mit dieser Situation vergleichen können. Das will ich nicht. Aber wenn wir auf diese Situation schauen, dann merken wir, es gibt gewisse Strukturmerkmale. Das heißt, gewisse Gleichheiten in den Widerstandsgruppen und Widerstandspersönlichkeiten, die sie dazu fähig gemacht haben, in ihrer Zeit zu widerstehen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für uns heute. Was macht Menschen fähig, Widerstand zu leisten? Ich habe damals diesem angefochtenen Bruder geschrieben, je länger und je tiefer ich mich mit den Biografien der Widerstandskämpfer beschäftige, desto mehr wird mir zur Gewissheit, Widerstand ist zunächst keine Sache des Bauches. Verzeihen Sie den saloppen Ausdruck, ihr könnt mich allemal. Auch nicht des Herzens. Wie könnt ihr dem Leiden der armen Menschen nur zusehen, sondern des Kopfes. Wir müssen, das ist das allererste, widerständig denken, damit dann aus diesem widerständigen Denken widerständiges Handeln wird, müssen Kopf, Herz und Bauch in veränderter Weise zusammenwirken. Schwestern und Brüder, machen wir uns das klar. Damit wir tatsächlich einen eigenständigen Weg als Christen gehen können, im Gehorsam gegen Jesus, im Gehorsam gegen das Wort Gottes, müssen wir uns klar sein, dass das alles im Kopf beginnt, dass wir uns frei machen können von dem, was uns pausenlos als das Richtige vorgegeben wird und wir darauf achten können, was ist eigentlich das, was uns leiten soll. Und dabei ist mir etwas Zweites aufgefallen. In den Widerstandsgruppen im Dritten Reich, da ist dieses widerständige Denken kombiniert mit einer starken Liebe zur Kunst. Kunst lehrt das einzelne Sehen. Das Staunen lehrt die Kunst. Es hilft, die großen Gedanken zu formulieren, wenn wir uns um künstlerischen Ausdruck bemühen. Und ein weiterer Punkt, Sie werden ja nachher von Professor Meyer den Vortrag über Dietrich Bonhoeffer hören, ein weiterer Punkt bei den Widerstandsgruppen ist, der Widerstand erwächst in einem familiären Raum, in einem Umfeld, wo man sich gegenseitig unbedingt vertraut. Die Adelsfamilien die sehr stark im Widerstand aktiv waren, die konnten das, weil sie ein Umfeld hatten, in dem sie sich aussprechen konnten, in dem sie erste Zweifel anmelden konnten, in dem sie diskutieren konnten. Und dieses Umfeld war stärker als der Druck, der von außen auf den Familien lag. Das betrifft auch die Familie von Dietrich Bonhoeffer. Die Möglichkeit des freien Wortes, der freien Diskussion. Und Bruder Lehmann, das betrifft ganz sicherlich in vielfacher Hinsicht auch die innere Wirklichkeit von christlichen Gemeinden in der damaligen DDR. Man kann miteinander sprechen. Und wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, zu einem bewussten Weg der Nachfolge Jesu Christi hier und heute als christliche Gemeinde kommen wollen, dann brauchen wir diese Größen in unserem Leben auch. Wir brauchen eine christliche Ästhetik, wir brauchen eine christliche Kunst. Bruder Lehmann ist ja ein wirklicher Künstler des Christentums in unserer Zeit, in seinem Umgang mit Sprache. Wir brauchen ganz intensive Formen des Austausches miteinander. Und wir brauchen auch die körperliche, ich sage jetzt mal, Stählung, die es uns ermöglicht, im Zweifelsfall diese Konflikte auch körperlich durchzustehen. Denn Konflikte durchzustehen ist nicht nur ein Problem der Seele, das ist auch ein Problem des Körpers. Wie viele Leute brechen körperlich zusammen unter den Belastungen, sich widersetzen zu müssen. Liebe Schwestern und Brüder, das zunächst einmal als meine Vorbemerkung und ich habe dann dem Kollegen Folgendes noch geschrieben. Lasst uns in der Hinsicht bei uns selber anfangen. Nicht immer nur neue Papiere schaffen, Eingaben schreiben, Vorträge hören und halten. Lasst uns miteinander wandern gehen, alte Choräle und neu zu schaffende Lieder singen, miteinander die Psalmen beten, uns vereinen mit der himmlischen Liturgie der Engel im unaufhörlichen Heilig, 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 um dort standhaft zu bekennen, wo wir gefordert sind. Kurzum, lasst uns soldatisch kämpfende, englisch betende, Englisch jetzt im Sinne der Engel, tapfer erliegende und gläubig auferstehende Kirche sein. Lasst uns unser träges Fleisch kreuzigen und im Geist dienen. Lasst uns auf ganzer Linie und nicht nur an ausgewählten Punkten widerständig sein. Denn die wahre Kirche ist immer widerständig, weil sie im Kampf mit der Welt liegt, außerhalb und innerhalb ihrer Mauern. Sie sehen, das ist ein anspruchsvolles Gesamtkonzept, was ich hier gewissermaßen als Traum entworfen habe, aber es ist mehr als nur eine Träumerei. Es ist deswegen mehr als nur eine Träumerei, weil dahinter tatsächlich eine Faktensammlung steht. Und dort, wo der Widerstand gegen den Zeitgeist erfolgreich geführt worden ist, aus dem christlichen Glauben heraus, da war es gewissermaßen ein Gesamtentwurf. Schauen wir nun auf die Rückseite des Blattes. Leben im Gehorsam in der Nachfolge Jesu Christi. Das christliche Gedenkjahr 2015, das umfasst ja eine Vielzahl von biografischen Gedenken. Ich habe mir dabei drei herausgegriffen, die uns an dieser Stelle weiterführen können. Den ersten, ich habe die geordnet nach dem Todesjahr. Der erste davon ist Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt, außer Sie haben eine pfadfinderische Vergangenheit. Dann könnte er Ihnen eventuell begegnet sein. Bruder Teufel, wunderbar. Und Sie kennen ihn auch?
Nein.
Nein. Guy de Larigaudie, mit 32 Jahren, im Zweiten Weltkrieg gefallen, war in der Zwischenkriegszeit das Jugendidol Frankreichs. Er war ein Weltenbummler im größten Stil. Seine legendärste Reise führte ihn von Paris nach Saigon mit einem Auto und unzähligen Abenteuern, die er dabei erlebt hat. Und er stellt die Frage, er ahmt Jesu Lebensstil der Ungebundenheit nach. Ja? Die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn, der hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ja, diese Ungebundenheit, diese Freiheit Jesu lebt er. Und für ihn ist der Ruf in die Nachfolge ein Ruf zur Sehnsucht, zur grenzenlosen Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Und er will diese Sehnsucht bei anderen entzünden. Er sagt dazu, im Ausguck auf dem großen Mast eines Seglers, wenn alles Land verschwunden ist, besitzt man den ganzen Horizont für sich allein. Man möchte ihn noch weiter ausdehnen. Man möchte die Grenze sprengen, die uns trotz allem noch immer einengt, denn wir sind für unermesslichere Weiten geschaffen, als es die kümmerlichen Grenzen des irdischen Horizonts sind. Wir sehen, wie sehr wir immer noch eingeengt sind. Freiheit wird dann sein, das Lebensthema von Bruder Lehmann. Es geht darum, die Sehnsucht zu erwecken nach dem, was unsere unglaubliche Enge, in der wir gefangen sind, übersteigt und darin den lebendigen Gott zu suchen und zu finden. Ein Weg der Christusnachfolge. Einen anderen Weg der Christusnachfolge geht Dietrich Bonhoeffer. Wenn man das trotz des jugendlichen Alters Bonhoeffers so gewaltige Oeuvre in einem einzigen Satz von ihm zusammenfassen will, kann man nur scheitern. Dieser Tatsache bin ich mir völlig bewusst und das gilt umso mehr, wenn es sich um Spätschriften Bonhoeffers handelt, die ja nur in Bruchstücken, Zitaten und so weiter vorhanden sind. Aber hier ist für mich ein Satz ganz, ganz entscheidend. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glaube. Nachfolge heißt, ganz darauf verzichten, aus sich selber etwas machen zu wollen, sondern einfach nur den Blick zu Christus erheben. Wir merken, wir haben es hier mit einem ganz anderen Nachfolgekonzept, aber einem nicht weniger bedingungslosen Glauben und Gehorsam zu tun. Als Dritten im Bunde habe ich aufgenommen Albert Schweitzer. Über Albert Schweitzers Theologie lässt sich viel sagen. Und in anderem Ort und an anderer Stelle wäre das auch unbedingt nötig. Albert Schweitzers Theologie bezeichnet er selber als ketzerisch. Er nennt sich zwar einen frommen Ketzer, aber er weiß, dass er meilenweit von der biblischen Lehre entfernt liegt. Und trotzdem entwirft auch er einen Gedanken der Nachfolge, der auch in frommen Kreisen hinein sehr inspirierend sein kann. Er sagt, ist es nicht bedeutungsvoll, dass vor dem Textwort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das Jesus vor der Himmelfahrt spricht, Jesu Befehl steht, sein Werk fortzusetzen. Das Ich in diesem Ich bin bei euch ist vor allem ein Wille. Es heißt, ich lasse euch nicht los, ihr müsst mein Lebenswerk fortsetzen. Und als sie sein Lebenswerk fortsetzen, im Kämpfen und Arbeiten für ihn, da erfuhren sie erst, was dieses Ich bin bei euch bedeutete. Der natürliche Weg zu ihm ist an seinem Werke zu arbeiten. So muss auch unser Menschenwille in den allgewaltigen Willen Jesu eingehen, dann wird die Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Unser Wille geht in den allgewaltigen Willen Jesu ein. Das heißt, wir stellen uns vollkommen in seinen Dienst und lassen uns von ihm den Platz anweisen, wo er uns haben will. Und das heißt, mit Blick auf Schweitzer ganz konkret, den Weg der dienenden Liebe bis zu Ende gehen. Ein drittes Nachfolgekonzept und auch wieder eines, das ganz und gar der Bibel an dieser Stelle entnommen und verpflichtet ist. Was heißt Gehorsam? Konkret. Für diese drei Großen, an die wir in dem Gedenkjahr 2015 erinnern, heißt Nachfolge Christi konkret Verschiedenes. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns nun der Hintergrund, um einzusteigen in zwei biblische Texte, zwei große Gesamtentwürfe für Nachfolge, die ich Ihnen auch ausgegeben habe. Der Nachfolgetext schlechthin im Alten Testament ist die Berufung Elisas durch Elia. Elia ging von dort weg und fand Elisa, als er pflügte, mit 12 Jochen vor sich her. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, »Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen.« Er sprach zu ihm, »Wohlan, kehre um. Bedenke, was ich dir getan habe.« Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Elia wirft seinen Mantel über Elisa und damit beginnt Nachfolge. Schwestern und Brüder, das muss uns klar sein. Wenn wir von Gehorsam und wenn wir von Nachfolge sprechen, was ist eigentlich mein Befehl? Was ist eigentlich meine Berufung? Wo hat Gott seinen Mantel über mich geworfen und mir gesagt, folge mir nach? Das ist eine Frage der geistlichen Prüfung im Gebet. Jeder von uns muss sich diese Prüfung oder dieser Prüfung unterziehen, muss sich dieser Frage stellen. Wann ist denn das geschehen und wozu bin ich berufen? Das wird uns klar, wenn wir den biblischen Text vergleichen mit der Berufung des Apostels Petrus im Lukasevangelium. Es begab sich, als sich die Menge um Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, als die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das Ende des Berufungsberichtes des Petrus gleicht dem der Berufung des Elia. Man lässt alles hinter sich und folgt nach. Aber noch einmal, entscheidend ist, dass einem klar wird, wozu bin ich eigentlich berufen? Ich glaube, dass eines unserer Probleme als fromme Christen in Landes- und Freikirchen, die sich um einen Weg bemühen aus dem Glauben heraus, darin besteht, dass wir viel zu oft ganz vergleichbar mit dem Pfarramt des Gemeindepfarrers alle alles machen. Und wir lassen uns dadurch treiben und uns von anderen die Themen vorgeben. Und das sage ich jetzt ganz selbstkritisch auch in meiner Funktion. Wie viel Antworten geben wir auf Themen, auf Fragen, die uns von außen vorgegeben werden? Dann kommt ein neues Genderpapier, dann kommt ein neues dies, dann kommt ein neues das und wir antworten und antworten und antworten. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein Zeichen Gottes, dass ich aufhören soll. Ja? Aber, liebe Schwestern und Brüder, die Themen, wie gesagt, die kommen von außen. Und die Frage ist, welche Themen kommen von innen heraus, wirklich uns gegeben vom Geist Gottes und mir als Aufgabe gestellt? Ist das wirklich nur auf all die verschiedenen Verrücktheiten und Häresien der Reihe nach von außen durchbuchstabiert zu antworten? Oder gibt es da in großartiger Einseitigkeit, so sage ich das mal, das Thema, das von Gott mir hingelegt worden ist und zu dem er sagt, das hast du durchzukämpfen und das hast du zu vertreten? Auch das verlangt die geistliche Prüfung. Die geistliche Prüfung, Schwestern und Brüder, die ist immer ein Weg im Gebet. Und die Berufung, die führt immer wieder und immer neu dazu, sich im Gebet mit dem lebendigen Gott auszusprechen. Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Elisa, der große Wundertäter des Alten Testaments mit dem Propheten Elia zusammen, braucht das Gebet. Er selber ist nicht der Träger der Kraft, sondern der lebendige Gott hat die Kraft und der Mensch bleibt ihm gegenüber immer nur der demütige Bitter. Schwestern und Brüder, bei der Suche nach unserer eigenen Aufgabenstellung kommt dem Gebet eine einzigartige Bedeutung zu und damit auch dem Gebet in der Gemeinschaft. Was ist unser Weg als KSBB, den wir im Gehorsam gegen Gott gehen sollen? Und dieser Gebetsweg, Schwestern und Brüder, der gehört natürlich ganz zentral auch ins Neue Testament. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Wie oft sprechen wir selber dieses Gebet? Herr, sage uns, worum wir dich bitten sollen. Ich denke, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufforderung auch an uns ist. Gott selber, sag uns, worum wir bitten sollen, worum wir beten sollen für uns selber und für uns als Gemeinschaft und für unsere ganze Kirche. Offensichtlich ist das nicht von allein getan. Zur Berufung in der Bibel gehört dann immer auch das Bewusste, ich verkündige, was Gott mir aufträgt. Ich bin mir bewusst, ich habe eine Aufgabe. Ich habe im Gebet erkannt und durchdacht, welche das ist. Ich habe Gott um diese Aufgabe, um seinen Segen gebeten. Und dann trage ich das, was ich erkenne, vor die Menschen hin. In seinem Namen, so spricht der Herr. Petrus tut dies unter anderem in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Er verkündet der Gemeinde, die sich versammelt hat, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Verkünden. Gottes Rettungstat bezeugen, unbedingt und klar. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, weist uns die Berufung auch an die Menschen, die mit uns unterwegs sind. Ich glaube, dass das für uns als Gläubige in der Landeskirche das allergrößte Problem ist. Wir sind, auch wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und auch wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, oft eine Gruppe von einzelnen Bekennern. Schauen wir uns doch einfach mal in der von mir hochgeschätzten Idea die Leserbriefseite an. Schütteln Sie da auch manchmal den Kopf? 7, 8, 9, 10 Mal Leserbriefe des gleichen Inhalts. Und das steht exemplarisch für uns. Der Druck auf unserem Gewissen ist so stark, dass wir reden müssen. Wir können nicht schweigen. Wir müssen schreiben, wir müssen schreien, wir müssen uns zu Wort melden, wir müssen uns einmischen. Aber wir tun das immer wieder als Einzelne. Das Bekenntnis von Bruder Kochlovius und Bruder Holmer ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Dass man sich einfach einem vorgefertigten Bekenntnis, das für einen passt, anschließt und sagt, wir tragen das gemeinsam in die Öffentlichkeit. Aber an dieser Stelle, ich habe hier keine fertige Antwort, bekenne ich auch, dass ich selber sehr stark in diesem Raster drin gefangen bin. Ich muss bekennen, ich muss reden, denn es geht nicht anders. Die Freundschaft zwischen Andreas und mir, die kam zustande über meinen formulierten Protest gegen das Papier der vier Kirchen, den leitenden Organe, gegen das Christuszeugnis gegenüber Juden. Und damals habe ich die ersten Fingerzeig Gottes bekommen, dass es, wenn wir in der Kirche wirken wollen, nicht geht ohne den Zusammenschluss mit anderen. Ich habe meinen Brief an die Kirchenleitung verfasst, als Pfarrer von Rüdenhausen, als ich am Schreibtisch saß und meine Weihnachtspredigt vorbereitet habe. Und als ich damals diesen Text, der in dem aktuellen Blatt veröffentlicht war, von unserer Landeskirche gelesen habe, habe ich gesagt, wie soll ich? Am 24., am 25. Dezember auf die Kanzel steigen und Christus den Erlöser für die ganze Welt proklamieren, wenn ich zustimme, dass Juden diesen Erlöser Jesus nicht brauchen. Das kann ich nicht. Und es war mein individueller Gewissensdruck, der mich dazu gebracht hat, in diesem Moment meine Predigt liegen zu lassen und einen Protest zu formulieren. Aber Schwestern und Brüder, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass wir daraus eine Aktion machen mit Blick auf unsere Kirche, wenn das nicht über Bruder Blaufuß und Bruder Späth angestoßen worden wäre. Ich habe mich wie so viele von euch, und das glaube ich wirklich so sagen zu dürfen, persönlich gedrängt gefühlt zu bekennen. Und ich habe dabei nicht nach rechts und nach links geschaut und nicht gefragt, wie viele Menschen gibt es, die an dieser Stelle auch das Bedürfnis haben, aufzuschreien. Und warum verbünden wir uns nicht? Warum kommen wir nicht zusammen? Warum treten wir nicht gemeinsam auf? Warum sagen wir nicht als Gemeinschaft unserer Landeskirche so nicht? Aber dafür, Schwestern und Brüder, brauchen wir mehr als den Blick zum Himmel. Dafür brauchen wir den Blick füreinander. Dafür müssen wir miteinander wirklich unterwegs sein, miteinander im Gebet verbunden sein, aber auch miteinander im Austausch verbunden sein. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist eines der Probleme, die ich bei uns wahrnehme. Wir sind oft zu wenig aktions- und handlungsfähig, weil wir uns zu wenig kennen. Wir sehen uns vielleicht bei verschiedenen Tagungen, ja, aber was wächst daraus für den Alltag? Welche Gebetsgemeinschaften entstehen da? Welcher Austausch entsteht da? Welche Entschiedenheit zu sagen, ja, wenn ich etwas zu sagen habe, dann vernetze ich mich mit all den Brüdern und Schwestern, die ich bei diesen Tagungen kennengelernt habe. Das geschieht viel zu wenig. Wir brauchen nicht nur Konferenzen. Wir brauchen Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft. Und damit auch den Blick füreinander. Die Wahrnahme der Not des anderen. In den Berufungsgeschichten spielt das eine riesengroße Rolle. Sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament wird nämlich in eine Gemeinschaft hineinberufen, in eine Weggemeinschaft, in eine Gemeinschaft, die miteinander isst, die miteinander trinkt, die miteinander feiert, die miteinander unterwegs ist, die miteinander betet und wo im Rahmen der Gemeinschaft Gedanken wachsen können für den Weg, die man gemeinsam geht im Glauben. Dass wir eben nicht nur eine leserbriefschreibende Gemeinschaft einzelner Bekenner sind, sondern eine schlagkräftige Gemeinschaft, die auftritt im Namen ihres Herrn und Heilands Jesus Christus. Der letzter Punkt, den uns die Berufungsgeschichten zeigen, das ist der Punkt des Dienstes an den Mitmenschen. Als die Witwe eines Schülers des Propheten Elisa finanzielle Probleme hat, da kommt sie ganz selbstverständlich zu dem Propheten hin und spricht ihn darauf an. Du weißt doch, mein Mann war immer einer deiner Jünger. Hilf mir doch. Wir haben als Christen ein offenes Herz und einen offenen Geldbeutel für die ganze Welt. Und das ist wunderbar. Und dafür kann ich dem Herrn nicht genug danken. Aber wissen wir untereinander, wer von uns finanzielle Sorgen hat, wer von uns körperliche Probleme hat, wo wir im Gebet für den anderen einstehen könnten, wer von uns schwer angefochten ist? Der Dienst, Schwestern und Brüder, fängt in der Gemeinschaft selbst an und in der Gemeinde vor Ort. Auf der Rückseite habe ich jetzt noch mal eine Übersicht zusammengestellt zu diesen Punkten. Das sind Handlungsfelder der Kirche, die können Sie in jedem Predigerseminar lernen. Da Daran ist nichts Spektakuläres, nichts Aufregendes, nichts Tolles. Und trotzdem ist es die Konkretion der Frage, wo und an welchem Ort verläuft Nachfolge, wo und an welchem Ort sind wir gehorsam. Noch einmal, aller Gehorsam, alle Nachfolge setzt Berufung voraus und damit die Klärung, was ist mein Platz, was ist mein Ort. Der Berufende ist der Herr. Und wenn ich seine Stimme nicht gehört habe und nicht höre, dann kann ich auch nicht gehorsam sein. Wo spielt sich das Ganze nun ab? Im Gottesdienst. Wir feiern gemeinsam die Gegenwart unseres Herrn in unserer Mitte. Wir beten miteinander und füreinander. Und wir schaffen es hoffentlich über die einzelnen Tagungen hinaus, Gebetsgemeinschaft wachsen zu lassen und zu sagen, in jedem Abendgebet, um ein Beispiel zu nehmen, in jedem Abendgebet denke ich an den Bruder, an die Schwester, die heute Morgen an meiner Seite gesessen hat. Dabei kann es nicht schaden, wenn man den Namen weiß. Dabei kann es nicht schaden, wenn man auch etwas über den Menschen weiß. Dabei kann es auch nicht schaden, wenn man vielleicht sogar ein konkretes Problem weiß, an das man denken kann. Und das verpflichtet uns zum Austausch miteinander, damit wir den Herrn bestürmen können dafür, dem anderen zur Seite zu stehen. Traditionell unsere stärkste Seite ist das Zeugnis. Aber, wie gesagt, da muss aus den vielen einzelnen Stimmen eine gemeinsame Stimme werden und das verleiht ihr dann die Kraft. Das vierte Feld ist die Gemeinschaft, die dringend gepflegt werden muss. Intensiv und entschieden. Und dann die Diakonia, die Diakonie, der Dienst am Menschen. Wenn wir uns anschauen, was im 19. Jahrhundert die verschiedenen frommen Bewegungen von der lutherischen Renaissance bis zur Erweckungsbewegung so stark gemacht hat, dann war das das diakonische Wirken. Und ich gebe das jedem Einzelnen mit zum Nachdenken. Wo sind die großen diakonischen Aufbrüche heute bei uns? Die wirklich Menschen sammeln und unter einer Zielrichtung dazu führen, sich eine große Not vorzunehmen und zu bekämpfen. Ich glaube, dass eines unserer Probleme darin besteht, dass wir anders als zu anderen Zeiten der Kirchengeschichte als fromme, sehr wenige allgemein anerkannte moralische und soziale Vorbilder zu stellen haben. Und dann habe ich in die Mitte einen fünften Bereich gesetzt. Da gehe ich jetzt über das hinaus, was man üblicherweise in den Predigerseminaren lernt, und das ist der Gedanke der Freiwilligkeit. Das scheint ein Widerspruch zu sein zu dem, dass der Ruf mit überwältigender Kraft ergeht und mir den Platz anweist. Aber, Schwestern und Brüder, das Ganze geht darüber hinaus. Freiwilligkeit heißt, ich lasse mich wirklich ganz in Dienst nehmen und ich mache mich dabei nicht abhängig von anderen Institutionen, Nicht einmal von der Institution Kirche. Und Schwestern und Brüder, ich glaube, dass es an diesem Punkt bei uns heute am stärksten hapert. Unser Elisa ist Bauer. Unser Petrus ist Fischer. Unser Paulus ist Zeltmacher. Und so weiter und so fort. Die alle haben ein Berufsleben außerhalb ihrer geistlichen Berufung. Wenn die merken, ich höre die Stimme des Herrn nicht mehr, dann kehrt der eine auf seinen Acker zurück und der andere an seinen See und der dritte in seine Werkstatt. Wie ist das heute? Wir haben eine statistische Untersuchung aus den Niederlanden, die ist schon einige Jahre alt, aber seitdem hat es nach meiner Kenntnis keine europäische Kirche mehr gewagt, eine ähnliche Untersuchung durchzuführen. Wie groß die Zahl der Pfarrer ist, die im Laufe ihres Dienstalltages den Glauben verlieren. Das ist zwar je nach Kirche und Konfession unterschiedlich, aber wir können global sagen, die liegt bei mindestens einem Drittel. Und das wird nicht nur in Holland so sein, sondern auch bei uns. Aber wohin mit den Leuten? Die machen einfach weiter. Und das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen, denn die haben nichts anderes. Und auf der anderen Seite, Schwestern und Brüder, wie sehr bindet uns die Tatsache als fromme Pfarrer, dass wir eben auch bei einem Monopolunternehmen angestellt sind und deswegen in unserem Widerstand gegen bestimmte Entwicklungen alle zumindest über den Kopf einen bestimmten Punkt nicht überschreiten können. Ich glaube, Schwestern und Brüder, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit Blick auf Gehorsam und Christusnachfolge wäre, dass sich auch die Pfarrer, die anderen Gläubigen haben das sowieso, wirtschaftliche Standbeine neben der Kirche suchen, auf die sie im Zweifelsfall zurückgreifen können und die sie unabhängig machen davon, Zugeständnisse machen zu müssen. Liebe Schwestern und Brüder, ich komme zum Schluss und damit noch einmal auf die Seite, die ich am Anfang bat, sie aufzuschlagen. Ich möchte so abschließen, wie ich es damals meinem Freund und Kollegen geschrieben habe. Wohlgemerkt, den Kairos, also den Zeitpunkt von Gott her, wo er handelt und wo er eingreift, um alles zu wenden, den haben wir auch dann nicht in der Hand, wenn wir alles uns Mögliche tun. Aber so Gott will, werden wir den einen Gewissensschrei hören, der alles ändert. Sie wissen, die Reformation begann mit einem Gewissensaufschrei eines Mönchs in einer Kammer. So Gott will, werden wir den einen Gewissensschrei hören, der alles ändert. So Gott will, ist es einer von uns, der ihn ausstößt. So nicht, waren wir wenigstens an unserem Platz seine Kirche. Und gewiss kommt für jeden wahren Christen sein persönlicher Kairos, sein persönlicher Zeitpunkt, wenn auch nicht der der Weltchristenheit. Und ich habe abgeschlossen mit einer Liedstrophe eines Liedes, das als das Lied der Weißen Rose bekannt geworden ist, weil es das Lieblingslied von Sophie Scholl war. Und jeder, der die Biografie von Sophie Scholl mit diesem Lied in Zusammenhang bringt, der wird merken, dass sie offensichtlich danach als Programm gehandelt hat. Die Stunde kommt, dass man dich braucht, dann sei du ganz bereit. Und in das Feuer, das verraucht, wirf dich als letztes Scheit. Darum geht es. In der Nachfolge. Und im Gehorsam. Möge der lebendige Gott uns unseren Platz anweisen und uns Kraft und Stärke geben, hier auszuhalten, hier zu kämpfen und wenn es sein muss, hier zu fallen, wo er uns will. Amen. Ganz herzlichen Dank.